Gut zwei Wochen lang kam es nun im Eingangsbereich eurer Kirche zur Begegnung zwischen einem jungen Pinsel, ist der eigentlich hier heute Morgen? Ah ja, und einer alten Spraydose, die auch hier ist. Und ihr hattet viel Gelegenheit, die Exponate von Lena und mir eingehend zu betrachten. Und heute soll euch auch die Kunst, ganz besonders eine Farbe, quasi das Herz öffnen für die Sache Gottes. Und ihr habt ja jetzt gerade gesehen, wie ich gesprayt habe. Und jetzt wisst ihr auch, warum ich Kunst mit der Spraydose mache. Weil ein Pastor so zwischen Jungschau- und Seniorenkreis kurz ein Bild machen will, dann kann er nicht anfangen, Blatt feucht zu machen, Pinsel oder Farben mischen. Aber die Spraydose, da drückt man drauf und die Farbe kommt. Wenn man nicht mehr drückt, ist die Farbe weg. Das ist also das Malmittel für Pastoren schlechthin. Das geht ratzfatz, da kann man zwischendurch mal künstlerisch tätig sein und muss dann nachher keine Pinsel putzen. Also Lena, wenn mal Pinsel reinigen nicht mehr dein Ding ist, bei mir kriegst du auch Spraydosen. Heute also geht es auch um die Kunst, vor allem um die Farbe. Und die möchte uns das Herz öffnen für die Sache Gottes. Dabei steht vor allem ein Wort Jesu aus Johannes 6, 36 so über der ganzen Predigt. Ich bin das Brot des Lebens, sagt da Jesus. Wer zu mir kommt, wird niemals mehr Hunger leiden. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Ja, Schwestern und Brüder, mit Blick auf die Karte, die ihr am Eingang bekommen habt, möchte ich heute also etwas von der frohen Botschaft erzählen. Ich habe gesagt, es geht eigentlich gar nicht so sehr um das Motiv, es geht vor allem um die Farbe. Und die dominante Farbe, und das ist bei dieser Karte blau. Blau, die beliebteste Farbe für alle Menschen. Und das nicht nur in Deutschland. Laut einer Umfrage in insgesamt 10 Ländern wurde blau überall am häufigsten als Lieblingsfarbe genannt. Selbst in China, wo rot, grün und gelb ja als Glücksfarben gelten, ist blau die beliebteste Farbe. Also die Farbe blau. Blau machen, das wissen wir, das kann wirklich eine verlockende Alternative sein. Und wenn uns am Ende des Weihnachtsmarktes, wenn schon alle Lichter ausgegangen sind, eine Gruppe so leicht torkelnd und schwankend entgegenkommt, dann können wir schon mal sagen, boah, die sind aber ganz schön blau. Dabei war Blaumachen ursprünglich harte Arbeit. Bis zum Aufkommen der synthetischen Farbstoffe war die Kleiderfarbe keine Frage des Geschmacks, sondern eine Frage des Geldes. Blau, eigentlich mit dem aus Indien stammenden Indigo gefärbt, konnte mit dem jederzeit in Deutschland erhältlichen und wesentlich billigeren Färber weit gewonnen werden. Um diesen Farbstoff zu bekommen, wurden Blätter des Färberweid in Kübel mit menschlichem Urin und unter Zusatz von Alkohol vergärt. Weil der Alkohol aber sehr teuer war, tranken ihn die Färber gewöhnlich lieber selber. Zum Färben, und das geschah meist sonntags, wurden die Stoffe dann mindestens 12 Stunden in das mit alkoholisiertem Urin angereicherte Färberbad getaucht und dann längere Zeit an die frische Luft gehängt, weil sich da dann erst die blaue Farbe herausentwickelte. Ja, und immer wenn die Färbergesellen am Montag betrunken neben ihren Bottichen lagen, um auf das Ergebnis ihrer Arbeit zu warten, wusste jeder, dass sie nun wieder mal blau gemacht haben. Daher kommt also auch dieser Ausdruck. Ich habe schon gesagt, blau gehört zu den Primärfarben, zu den Farben also, die man nicht mischen kann. Also nicht wie grün oder braun oder Orange oder viele andere Farben, die ihr bei der Lena in den Bildern seht, die man mischen kann. Rot, Gelb und Blau, das sind die Primärfarben. Was die Farbenlehre betrifft, ist Blau eine Vertiefungsfarbe, die den Menschen von der Oberflächlichkeit weg in die Weite führen will. Blau ist demnach gleichsam die Verbindungsfarbe zwischen Himmel und Erde. Sie weitet den Blick des Betrachters. Und in vielen Darstellungen der christlichen Malerei trägt Christus dementsprechend auch einen blauen Mantel als Zeichen seiner einzigartigen Verbundenheit mit dem Himmel. Die blaue Farbe steht damit auch für Gott und seine Unendlichkeit, zugleich aber auch für seine tiefe Beständigkeit, Hingabe und Verlässlichkeit, die David beten lässt: Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen. Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge und dein Recht wie die große Tiefe. So lesen wir das im Psalm 36. Ja, liebe Christinnen und Christen, Blau, die Farbe von Himmel, Luft und Meer, ist bis heute ein Symbol für Weite und Grenzenlosigkeit und versinnbildlicht unsere menschliche Sehnsucht nach dem Wunderbaren, nach dem für uns nicht Verfügbaren. Blau ist letztlich die Farbe der menschlichen Sehnsucht nach dem Leben. Nun steckt in dem Wort Sehnsucht auch das Wort Sucht. Und das ist für unsere Ohren und Herzen ein ganz schreckliches Wort. Erinnert es uns doch auch an eigene Abhängigkeiten. Die Sucht als markantes Zeichen für die große Lebenssehnsucht der Menschen bekommt damit eine ganz neue Dimension. Dabei kann unser Land, wenn es um das Thema Sucht geht, mit stattlichen Zahlen aufwarten. 2,5 Millionen alkoholkranke Menschen und mehr als 18 Millionen Raucher. Über 100.000 Heroin- und andere suchtmachende Mittel abhängige Menschen. Dunkle Zahlen, die zeigen, wie Sucht Menschen am Wickel haben. Aber es sind ja nicht nur Alkohol- und Nikotinsucht. Es sind genauso Magersucht und Streitsucht, Arbeitssucht, Geltungssucht, Habsucht, Putzsucht, Verschwendungssucht, Kaufsucht, Sexsucht und so weiter und so weiter. Und Sucht, das betrifft nicht nur die Menschen da draußen. Das betrifft nicht nur die vor unserer Haustüre. Sucht durchdringt auch unsere Ehen und Familien und zieht mehr oder weniger jeden in ihren Bann. Und in diesem Wort Sucht finden wir den Begriff Siechen. Und das weist auf den Krankheitscharakter der Sucht hin. Menschen werden krank, weil sie vielleicht Lebensnotwendiges an der falschen Stelle suchen. Oder weil sie glauben, ihre Lebenssehnsucht mit einem Ersatz stillen zu können. Dabei ist diese Ahnung, dass es mehr gibt als nur das, was wir sehen, hören oder auch greifen können, tief in unserem Dasein verwurzelt. Du, ich, wir alle tragen die Ahnung um ein erfülltes Leben tief in unserem Herzen. Eine Sehnsucht, die uns treibt, ohne genau beschreiben zu können, woher diese Unruhe kommt. Ja, ohne dass wir eigentlich wissen, wonach wir im Tiefsten suchen. Wir suchen, aber im Grunde wissen wir nicht, was. So leben wir, so sind wir unterwegs in einer oft schrill bunten Welt, ohne eigentlich das Ziel zu kennen. Und auf unserer Wanderschaft des Lebens irren wir immer tiefer in den Dschungel der Sehnsüchte und Abhängigkeiten und finden da nicht mehr heraus, weil es ein Suchen nach dem Glück außerhalb von Gott ist. Wir spüren die Sehnsucht. Wir verlangen zutiefst nach dem vollen, prallen Leben, verlassen und beschränken uns dabei aber immer wieder auf eben das, was Menschen selber geschaffen, erfunden und gestaltet haben. Nur mit einem Gott als Schöpfer des Lebens wollen wir oft nichts zu tun haben. Wollen wir zumindest in gewissen Lebenssituationen nichts zu tun haben. Viel lieber schaffen wir da unsere eigenen Sicherheiten, unsere eigenen Götter und verfallen in Abhängigkeiten von Dingen, die unser Leben scheinbar erträglicher und besser machen. Dabei erkennen wir gar nicht, dass diese Abhängigkeiten gerade die Ursache dafür sind, dass uns Freiheit und Erfüllung mehr und mehr verloren gehen. Und ich denke, ihr habt das selber auch schon erlebt. Und auch als Christ ist man davor ja nicht sicher, dass da im eigenen Leben so eine Ohnmacht regelrecht spürbar wird. Und wir müssen erleben, wie andere Mächte nach uns greifen, wie andere Mächte uns dirigieren und in ihre Hand bekommen. Und diese Realität der lebensfeindlichen Mächte wird in der Bibel sehr, sehr ernst genommen. Weil Gott aber die Menschen liebt, weil er dich liebt, wirbt er hingebungsvoll um dich und dein Interesse für sein Angebot eines befreiten Lebens. Auch deshalb sagt Jesus im Namen Gottes, wer zu mir kommt, wer sich auf mich einlassen will, dessen Lebenshunger werde ich befriedigen. Und wer an mich glaubt, dessen Lebensdurst wird für immer gestillt. So haben wir das vorher ja auch aus dem Johannesevangelium gehört. Bei Gott satt werden können, indem man sich auf Jesus Christus einlässt. Das ist es, wozu Johannes mit seinem Evangelium einlädt. Dir, mir, uns allen möchte er damit Mut machen, unseren Lebenshunger gerade nicht zu verdrängen. Er will unseren Blick dafür schärfen, dass die Flucht in die Sucht ein Weg in die falsche Richtung ist und am möglichen Glück unseres Lebens vorbeizielt. Johannes lässt Jesus sprechen in der Hoffnung, dass Menschen, die das lesen oder hören, ihre Sehnsucht in Beziehung setzen zu dem, was da gesagt wird. In Beziehung setzen zum göttlichen Lebensangebot. Und Johannes tut das in der Hoffnung, dass möglichst vielen die Augen und Herzen dafür aufgehen und sie erkennen, dass ihr Leben bei Gott zum Ziel kommt. Weil Gott unseren Lebenshunger kennt, bietet er in Jesus gleichsam das Lebensbrot an, das diesen Hunger auf wundersame, aber doch ganz real erfahrbare Weise zu stillen vermag. Den Lebenshunger zu stillen heißt dann, satt werden können in der Begegnung mit Gott, der keinen religiösen Helden gesandt hat, keinen Kraftmeier, keinen Übermenschen, sondern, und das feiern wir ja dann in 2 Tagen, der einfach seinen Sohn gesandt hat. Jesus Christus, der sich uns verletzlich, liebevoll, unsterblich und hilfreich zuwendet. Den Lebenshunger stillen heißt dann, satt werden können in der Begegnung mit Gott, dem keine Not, keine Sucht, keine Angst unbekannt ist, für den es nur einen Sockel gab, auf den ihn Menschen gestellt haben, nämlich das Kreuz als Zeichen des Mitgehens, des Mitleidens für unsere Abhängigkeiten und Verschuldungen bis zu seinem bitteren Ende. So stillt Jesus unsere tiefe Lebenssehnsucht, indem er an jedes Ende unseres Lebens einen neuen Anfang setzt. Krankheit, Abhängigkeit, Kälte und Leid sind dann nicht einfach verschwunden. Gewiss nicht. Aber, und auch das gehört zur frohen Botschaft, sie sind auch nicht mehr das Letzte. Durch all diese begrenzten und leidvollen Lebenserfahrungen hindurch wird im Leben eines Menschen, wird in deinem Leben die schöpferische Liebe Gottes siegen, wenn wir ihm zugewandt leben möchten. Wir alle wissen, die knallbunten Fassaden einer Welt voller Abhängigkeiten trügt. Und alle kennen wir Menschen, die sich zu verlieren drohen im trostlosen Grau, das sich hinter solchen Bildern mit ihren verlogenen Farben auftut. Und vielleicht bist du ja gerade selber solch ein Mensch, alleingelassen und verunsichert, gierig nach Erfüllung und Glück. Und während andere immer noch Liebe, Zuneigung und Verständnis von dir fordern, fühlst du dich schon lange ausgebrannt und voll unerfüllter Lebenssehnsucht. Und wisst ihr, wenn es so weit ist, dann kommt noch eine weitere Farbe ins Blickfeld, die ihr auch auf dieser Postkarte findet. Es ist die Farbe Rot. Rot, eine Farbe, die bei Menschen schon immer tiefste Gefühle ausgelöst hat. Rot, die Farbe des Körpers und des Blutes. In der christlichen Religion steht sie sogar für die Erschaffung der Menschheit. Darüber hinaus ist Rot nicht einfach nur eine warme Farbe. Sie glüht. Rot weckt Assoziationen von loderndem Feuer und Glut. Damit steht sie für das unerschöpfliche Kraftreservoir. Die Wirkung von Rot ist repräsentativ, kompromisslos und energiegeladen. Rot wie das Blut Jesu, das dem Schwarz des Todes zum Trotz, zum bleibenden Zeichen eines neuen, ewigen Lebens geworden ist. So oft ihr aus diesem Kelch trinkt, ihr seht den Kelch auch auf der Karte angedeutet, so oft ihr aus diesem Kelch trinkt, tut ihr das zu meinem Gedächtnis, hören wir im Abendmahl und werden so auch zur Erinnerung daran aufgefordert, dass alles, was Jesus gesagt und getan hat, für immer seine Gültigkeit behält. Ganz gewiss auch diese Zusage, wer zu mir kommt, wer mit seinem Hunger, mit seiner Sehnsucht nach Leben zu mir kommt, dem werde ich erfülltes Leben schenken. Aus eigener Erfahrung und weil ich viele Menschen kennenlernen durfte, die durch die Begegnung mit Jesus in solch ein buntes und erfülltes Leben zurückgefunden haben, weiß ich, was Jesus da sagt, sind keine leeren Worte. Was Jesus da sagt, ist wahr. Sich darauf einzulassen, lohnt sich, weil Gott uns liebt. Er kennt uns mit unserer Schuld, er kennt uns mit unseren Begrenzungen. Aber wisst ihr, Gott will keinen an den Pranger stellen. Ich hatte einen Kollegen am Bodensee, der hatte wunderschöne Birnen in seinem Garten. Und die komplette Dorfjugend war der gleichen Meinung. Und immer wieder war morgens der Birnbaum geplündert. Und da hatte mein Kollege eine gute Idee, hat ein Plakat geschrieben, und darauf stand groß: Gott sieht alles. Und hat das unter den Birnbaum gestellt und hat gut geschlafen. Aber was für ein jähes Erwachen am anderen Morgen. Fast keine Birne mehr am Baum und unter dem Schild Gott sieht alles stand in kindlicher Schrift. Aber er verrät uns nicht. So ist Gott. Er stellt nicht an den Pranger. Er verrät uns nicht. Er liebt uns. Und deswegen ist es Weihnachten geworden. Gott wird Mensch, weil er dich sucht. Und wenn ihr euch an Weihnachten so öffnet wie dieser Schirm, dann erlebt ihr, dass Gott euch beschenkt. Also komm, fass dir ein Herz, lass dich darauf ein. Und wenn du das wagst, dann kann es wirklich Weihnachten werden bei dir. Amen.